Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen. Guten Tag. In den Nachbarländern Deutschlands tut sich was. Nicht nur in Frankreich verschieben sich gerade die politischen Gewichte nach rechts, auch in den Niederlanden ist das so. Mit dem Antritt der neuen Regierung, die maßgeblich von Geert Wilders kontrolliert wird. Wir schauen uns das genauer an und blicken danach nach Warschau auf die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen, auf eine neue Partnerschaft und die möglichen Folgen auf europäischer Ebene. Und damit willkommen zu dieser Ausgabe von Europa heute. Lange hat Mark Rutte die Niederlande regiert, fast 14 Jahre lang. Doch für ihn beginnt nun ein neues Kapitel in seiner beruflichen Laufbahn. Er wird NATO-Generalsekretär und geht nach Brüssel. Am Wochenende hat er sich mit einer Fernsehansprache von den Niederländerinnen und Niederländern verabschiedet. Aber nicht nur das. Seinen Nachfolgern in Den Haag, der neuen rechten Regierungskoalition, redete er ins Gewissen, sie solle die Ukraine weiter unterstützen. Entscheidend sei auch, dass die Niederlande in NATO und EU eingebettet sind. Gemeinsam sei man stärker als allein.
Und hoe cruciaal het dus is, dat ons land is ingebed in de Europese Unie en de NAVO. Ich sage es noch mal ein Keer. Samen sta je sterker dan alleen.
Quasi letzte Worte des liberalen Politikers Mark Rutte an die neue Regierungskoalition. Empfehlungen an die vier Regierungspartner, die Neuland betreten. Denn zum ersten Mal sind auch die Rechtspopulisten von Geert Wilders dabei. Er war mit seiner PVV bei der Parlamentswahl stärkste Kraft geworden. An diesem Dienstag nun wird die neue Regierung vereidigt. Und darüber kann ich jetzt mit unserem Korrespondenten Ludger Katzmierczak sprechen. Herr Katzmierczak, die Koalition von Wilders Anti-Islam-Partei mit den drei anderen Parteien steht. Sie übernimmt die Regierungsgeschäfte. Wilders hat lange darauf hingearbeitet. Wie erleben ihn die Niederländer in diesen Tagen?
Ach, er ist eigentlich gar nicht so präsent und redselig, wie wir ihn kennen. Er erklärt das damit, dass ja viel Arbeit hinter den Kulissen gemacht werden muss. Alle vier Verhandlungsführer waren eigentlich jetzt schon seit Wochen etwas wortkarg. Ich denke, um die eh schon schwierigen Gespräche nicht unnötig zu gefährden. Dass er der große Sieger der Wahl vom November ist, das merkt man ihm wahrlich nicht an. Er wirkt eher etwas müde. Er hat ja auch viele Kompromisse machen müssen. Und es hat ja auch 7 Monate gedauert, von der Wahl bis zur Vereidigung. Das war für alle Beteiligten, glaube ich, sehr kräftezehrend.
Das wird jetzt nicht Premierminister, sondern Dick Schoof. So, den Namen muss man noch üben, denn er ist nicht so bekannt. Stellen Sie ihn uns noch mal kurz vor. Wer ist Dick Schoof?
Ja, Dick Schoof war Chef des Nachrichten- und Sicherheitsdienstes, Leiter der Einwanderungsbehörde und vor allem, so kennen ihn die Niederländer, Chefkoordinator im Kampf gegen den Terrorismus. Und zuletzt war er der höchste Beamte im Justizministerium. Er ist, wenn man so will, so eine Art Top-Manager im politischen Den Haag. Er war 3 Jahrzehnte lang Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeitspartei. Das ist er seit längerem nicht mehr. Er und seine Partei haben sich doch ein bisschen auseinandergelebt. Er ist auch ein eher konservativer Typ und deshalb ist er für alle vier Koalitionsparteien tragbar. Er ist also der Kompromisskandidat und keinesfalls der Favorit von Wilders. Es gab vorher ein paar andere Namen, die dann aber dankend abgesagt haben, weil sich nicht alle vor den Karren von Wilders spannen lassen wollen. Er geht dieses Risiko ein, wie er seine Rolle ausfüllen kann und wird. Das bleibt abzuwarten, denn es ist ja ein Novum in der niederländischen Politik, dass der Ministerpräsident keiner der regierenden Parteien angehört. Das ist also schon ein Experiment.
Und es gibt Stimmen, die sagen, er könnte eine Marionette von Geert Wilders sein. Ist da was dran?
Naja, das bleibt abzuwarten. Das war ja die Idee, dass es dieses außerparlamentarische Parlament gibt, wo also die Abgeordneten eine große Unabhängigkeit haben von den Ministern und vom Premier. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, wie die Personalien besetzt worden sind, an sich habe ich schon das Gefühl, jede Partei hat doch seine Leute geschickt, zumindest Leute, die dieser Partei nahestehen. Ob das also jetzt viel anders läuft als sonst? Ich glaube nicht, dass Schroff zur Marionette von Wilders wird, weil Wilders hat, das haben diese Verhandlungen gezeigt, doch sehr oft klein beigeben müssen und er wird nicht so der mächtige Mann in dieser Koalition sein. Ich glaube, diese vier Kräfte werden sich schon ein bisschen die Kompetenzen aufteilen.
In dem neuen Kabinett gibt es ja viele neue Namen. Wer gilt denn als die größte Überraschung?
Ja, viele sind neu und haben wenig bis gar keine politische Erfahrung. Zwei Namen haben in den vergangenen Tagen für reichlich Unruhe innerhalb der Koalition gesorgt. Denn der Rechtspopulist Wilders besetzt zwei wichtige Positionen im Kabinett mit zwei Frauen, die höchst umstritten sind, weil sie immer wieder durch radikale Äußerungen aufgefallen sind. So wird jetzt zum Beispiel die Hardlinerin Marjolein Faber für Asyl und Zuwanderung zuständig sein. In der Vergangenheit hat sie immer wieder von einer Umvolkung der Niederlande durch zu viele Flüchtlinge gewarnt. Erst auf Druck hat sie sich kürzlich von diesem Nazi-Begriff distanziert. Und Ministerin für Außenhandel und Entwicklungshilfe wird die PfF-Frau Reinette Klever, die 2016 als Abgeordnete noch die komplette Abschaffung der Entwicklungshilfe gefordert hatte. Also die beiden Damen werden sicherlich kritisch beäugt von den Koalitionspartnern. Das waren doch Personalien, da haben alle auch in den Medien gestaunt.
Wenn wir von den Personalien zu den Inhalten kommen, die Wähler von Geert Wilders haben ihn ja deswegen gewählt, weil sie eine politische Wende in den Niederlanden erwarten. Kann man schon sagen, wo sich das am deutlichsten zeigen wird?
Ja, die Umfragen zeigen, dass die Themen Migration und Wohnungsnot für viele Wähler am wichtigsten sind. Und diese neue Regierung will ja eines der strengsten Asyl- und Zuwanderungsgesetze in ganz Europa verabschieden. Sie verspricht auch mehr Wohnungen und Steuerentlastungen für mittlere Einkommen und Unternehmen. Und da ja auch die Bauernpartei mit im Boot sitzt, sollen auch die strengen Umweltauflagen für die Landwirtschaft und die Fischerei gelockert werden. Um das finanzieren zu können, soll beim Sport, in der Kultur, bei der Bildung und in der Entwicklungshilfe gekürzt und gespart werden. Aber darüber ist das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen. Also da gibt es viele gute Vorhaben, die noch nicht bis zum Ende ausgearbeitet sind. Wir haben ja nur ein Eckpunktepapier und auch die Finanzierung ist halt noch auf wackeligen Beinen.
Wo würden denn die Konflikte mit der EU liegen, wenn wir uns diese Punkte angucken? Weniger Asylsuchende, weniger Migranten, weniger Umweltauflagen. Da ist ja einiges vorprogrammiert, dass das schwierig werden könnte.
Ja, das sind genau eben diese Themen, weil für die Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Europas gelten Verträge, an die auch Den Haag gebunden ist. Das neue Kabinett hat gesagt, man wolle da Ausnahmen erwirken in Brüssel. Warum das gelingen sollte, weiß ich nicht. Auch die angekündigten Grenzkontrollen oder auch Lockerungen bei den Umweltauflagen kann das Land eigentlich nicht im Alleingang durchsetzen. Und ich denke, dass diese Regierung schnell auf dem Boden der Realität landen und in Teilen zurückrudern wird. Wir haben das ja auch in anderen Ländern gesehen. Giorgia Meloni zum Beispiel in Italien, die einen strammen rechten Kurs versprochen hat und dann doch gemerkt hat, dass sie ein bisschen auf die Bremse treten muss und die jetzt gemäßigter auftritt und damit ja auch Salon fähig geworden ist. Also ich bin gespannt, wie sich das in den Niederlanden entwickelt.
Für wie stabil halten politische Beobachter denn das Bündnis?
Es ist ein sehr fragiles Konstrukt, das wissen alle. Also nur wenige hier in den Niederlanden trauen dieser Regierung zu, 4 Jahre zu überstehen. Der Telegraaf, das ist die größte Zeitung des Landes, gibt der Koalition nicht mal bis Weihnachten, so heißt es in einem etwas überspitzten Kommentar. Es ist aber klar, sobald den beiden eher gemäßigten Parteien in dieser Koalition, also der konservativ-liberalen VVD von Mark Rutte und dem neuen Sozialvertrag des früheren Christdemokraten Peter Omtzigt, sobald den beiden irgendwas gegen den Strich geht, sobald sie provoziert werden, sobald sie merken, Wilders spielt wieder den alten Radikalen, dann werden sie diese Koalition platzen lassen. Also Wilders ist auf die beiden angewiesen, das wird ihn auch sehr stark ausbremsen. Und die Verhandlungen haben gezeigt, dass zwischen dem NSC-Frontmann Omtzigt und Wilders die Chemie überhaupt nicht stimmt. Also wenn die beiden sich in die Haare kriegen, dann ist es ganz schnell vorbei mit dem rechten Abenteuer.
Und dann noch eine letzte Frage zum Blick in die Zukunft. Wenn es dann Neuwahlen geben sollte, weil das Bündnis auseinanderbricht, womit wird dann gerechnet? Mit einem ähnlichen Erfolg für Wilders PfF oder mit einem Ergebnis wie zuletzt bei der Europawahl, wo dann ja doch Sozialdemokraten und Grüne die stärkste Kraft waren?
Ja, das bleibt ein bisschen abzuwarten. Also heute Morgen gab es eine Zahl, dass bei den niedrigeren Einkommen, bei den Menschen, die sich zuletzt abgehängt gefühlt haben, dass es eine große Zustimmung zur neuen Regierung gibt. Es gibt aber auch das, was wir in Deutschland die Sonntagsfrage nennen. Also wie sähe das aus, wenn jetzt gewählt würde? Und da ist ganz interessant, dass die PfF von Wilders deutlich an Stimmen verliert, während das Bündnis aus Grünen und Sozialdemokraten zulegt. Aber das ist natürlich eine Momentaufnahme. Nicht ganz uninteressant, finde ich. Aber eigentlich muss man sagen, jetzt lass sie erstmal arbeiten da in Den Haag.
Super, vielen Dank für diese Momentaufnahme. Ludger Kacmircak, vielen Dank. Auf die neue rechte Regierungskoalition in den Niederlanden haben wir gemeinsam geblickt. Die Jahre, in denen in Polen die nationalkonservative PiS-Regierung an der Macht war, diese Jahre waren keine guten für das deutsch-polnische Verhältnis. Das hat sich nun aber geändert, seitdem es eine Mitte-Links-Regierung in Warschau gibt und Donald Tusk die Regierungsgeschäfte führt. Seitdem herrscht eine andere Tonlage und kommt wieder Leben in die Beziehung. Eine wichtige Etappe sollen die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Die beiden Kabinette treffen sich an diesem Dienstag in Warschau. Das ist reiner Zufall, aber das Treffen steht auch unter dem Eindruck der Parlamentswahl in Frankreich und dem Sieg des Rassemblement National. Womöglich könnte Bundeskanzler Olaf Scholz einen neuen Partner gut gebrauchen. Martin Adam begleitet die Regierungskonsultationen und hat sich zunächst angeschaut, wo es Gemeinsamkeiten und wo es Unterschiede gibt zwischen Deutschland und Polen.
Beim letzten Mal stand Olaf Scholz noch in der zweiten Reihe und die Stimmung war schlecht. 2018 bei den letzten deutsch-polnischen Regierungsgesprächen. Die nationalpopulistische PiS-Regierung sah in Deutschland vor allem ein Feindbild. Die Mission der Bundesregierung damals: Schadensbegrenzung. Ganze 6 Jahre hat es danach gedauert bis zum nächsten Treffen und diesmal steht Scholz in der ersten Reihe, um die angeschlagenen Beziehungen wieder aufzubauen. Den Deutschen sei nicht zu trauen, hatte die PiS den Polinnen und Polen jahrelang erklärt und 1,3 Billionen Euro Reparationszahlungen gefordert. Die haben Scholz und sein Kabinett zwar auch diesmal nicht dabei, Reparationen stehen, so heißt es, nicht mal auf der Tagesordnung, dafür reist Claudia Roth mit. Die Kulturstaatsministerin ist zuständig für das Deutsch-Polnische Haus, ein Gedenk- und Bildungszentrum, das in Berlin entstehen soll.
Wir haben in Deutschland große Erinnerungslücken, was die Verbrechen in der Zeit von 1939 bis 1945 Deutschlands in der Zeit des Nationalsozialismus in Polen angeht. Dass wir hier im Zentrum Berlins einen Ort schaffen des Gedenkens, das ist für die polnische Seite von großer Bedeutung und von großer Wichtigkeit.
Im Aktionsplan, den beide Regierungen am Dienstag beschließen wollen, sind außerdem mutmaßlich weitere Entschädigungszahlungen an noch lebende Opfer der deutschen Besatzung vorgesehen. Aber Donald Tusk, dem polnischen Premierminister, geht es vielmehr um die Zukunft. Die polnische Regierung fordert eine gemeinsame europäische Verteidigungslinie gegen Russland an der polnischen und damit der EU-Ostgrenze, militärische Befestigungen und eine europäische Flugabwehr, gemeinsam finanziert. Olaf Scholz' Haltung dazu war auf dem EU-Gipfel vergangenen Freitag allerdings eindeutig.
Möchte ich akzeptieren, dass wir Sovereign Bonds, also Euro-Bonds machen zur Rüstungsfinanzierung? Antwort nein. Möchte ich vorschlagen, dass aus dem Budget der Europäischen Union nationale Verteidigungshaushalte refinanziert werden? Antwort nein. Möchte ich, dass wir in der Verteidigung besser zusammenarbeiten? Ja.
Donald Tusk, das berichten polnische Medien, ist wütend. Ja, Scholz habe schwierige Haushaltsverhandlungen zu Hause, aber auch die werden vorbeigehen, erklärte er am Freitag. Und dann würde wohl auch die Bundesregierung verstehen, was in der EU, so Tusk, schon fast Konsens sei. Es war nicht das einzige Mal, wo wir, obwohl wir uns mit Bundeskanzler Scholz gut verstehen, unterschiedliche Standpunkte hatten. Aber es gab einen schönen Moment, in dem ein Staat nach dem anderen gesagt hat, wir sehen es wie Polen und nicht wie Paris und Berlin. Verteidigung wird eines der schwierigeren Themen am Dienstag in Warschau. Neben vielen anderen. Olaf Scholz wird begleitet immerhin von 2/3 seines Kabinetts. Polen ist wichtig, so das Signal. Denn auf Frankreich als starken Partner kann man sich gerade nicht verlassen. Und das weiß man auch in Warschau.
Was Polen und Deutschland trennt, was beide vereint, das berichtete Martin Adam. Und wenn Sie mehr über Polen und die politischen Verhältnisse unter Donald Tusk erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen den Hintergrund heute Abend um 18.40 Uhr von unserem Deutschlandfunk-Korrespondenten Peter Sawicki. Mitte Juli kommt das neu gewählte Europäische Parlament zum ersten Mal zusammen. Die größte Fraktion wird die EVP sein. Das Bündnis aus Mitte-Rechts-Parteien wird 190 der insgesamt 720 Sitze im Parlament besetzen. An der Spitze der Fraktion bleibt alles beim Alten. Der CSU-Politiker Manfred Weber führt die Fraktion auch in der kommenden Legislaturperiode. Personelle Kontinuität also. Aber wie sieht es um die politischen Schwerpunkte aus? Darüber beraten die europäischen Christdemokraten von heute an in Portugal. Mehr dazu von Paul Vorreiter.
Mit Rückenwind aus der Europawahl wollen die europäischen Christdemokraten stärker die politische Agenda in der kommenden Legislaturperiode prägen. In einem Luxushotel an der Atlantikküste im portugiesischen Cascais beraten sie 4 Tage lang ihre politischen Prioritäten. Dazu zählen eine bessere Verteidigungsfähigkeit Europas, mehr Sicherheit im Inneren. Priorität 1 ist jedoch:
Das erste ist, wir müssen Europa wirtschaftlich fit halten, die Wettbewerbsfähigkeit, Industrie in Europa halten und Innovation in Europa halten, sind ganz zentrale Aufgaben der nächsten 5 Jahre. Europa verliert leider derzeit ökonomisch an die großen Giganten wie China oder die Vereinigten Staaten von Amerika an Substanz. Und das müssen wir stoppen und umdrehen.
So EVP-Chef Manfred Weber. Es deutet sich also eine Kursabkehr beim europäischen Grünen Deal an. Die Christdemokraten waren zuletzt sichtbar auf Distanz gegangen zum Leuchtturmprojekt von Kommissionspräsidentin von der Leyen, einer Reihe von Umweltgesetzen, mit der die EU bis 2050 klimaneutral werden will. Vor allem das Gesetz, wonach ab 2035 nur noch CO2-neutrale Neuwagen auf dem europäischen Markt zugelassen werden sollen, hat für Ärger gesorgt.
Wir brauchen keine Verbote. Wir brauchen Technologie, Offenheit, einen Green Deal 2.0, der Innovationen fördert. Jetzt gilt es, keine Zeit zu verlieren, nicht bis 2026 warten, sondern die Rücknahme des Verbrennerverbots direkt umsetzen,
fordert der CDU-Europaabgeordnete Jens Giesecke. Um die Wogen zur eigenen Parteienfamilie zu glätten, verzichtet Kommissionspräsidentin von der Leyen inzwischen weitgehend auf grüne Rhetorik. Sie hat versprochen, Berichtspflichten für Unternehmen um ein Viertel abzubauen. Spannend bleibt aber, wie viel EVP pur in der kommenden Legislatur tatsächlich möglich ist, wenn auch Sozialdemokraten und Liberale inhaltliche Forderungen für eine Zusammenarbeit stellen. Um deren Stimmen wirbt von der Leyen gerade, um die nötige Mehrheit bei der Abstimmung im EU-Parlament Mitte des Monats zu sichern. Der Chef der deutschen SPD-Abgeordneten René Repasi warnt die EVP davor, auch auf Rechtsaußenparteien zuzugehen.
Wir sind uns klar und bewusst, dass man auf die EVP zugehen muss. Sie ist nun mal die größte Fraktion. Und dementsprechend werden sich auch Inhalte der EVP in einer solchen Zusammenarbeit wiederfinden. Sozialdemokratische Inhalte müssen dabei auch ersichtlich sein. Dabei kann ich der EVP nur sehr warm ans Herz legen. Sie muss der Versuchung widerstehen, mit Rechtsaußen ihr Programm zur Rückabwicklung des Green Deals verwirklichen zu können.
Bei den EVP-Studientagen in Portugal dürften die Forderungen der anderen Parteien aber erstmal nur eine untergeordnete Rolle spielen. Morgen werden die Präsidentinnen von Kommission und Parlament von der Leyen und Metsola zur Klausur erwartet. Auch kommen Portugals Präsident und Premier de Sousa und Montenegro. Ebenso hat sich der spanische Oppositionsführer Feijóo angekündigt. Bis Freitag berät die EVP dann in mehreren Workshops ihre politischen Vorhaben.
Die EVP-Fraktion steckt ihren künftigen europapolitischen Kurs ab und lädt sich dazu politische Prominenz ein. Paul Vorreiter war das aus Portugal. Das war's von Europa heute. Ich danke fürs Zuhören, Ihre Katrin Michaelsen.